aus Lukas 6, die Verse 36 bis 42. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Balkenkunde für Splitterchristen hat ein Autor einer Predigtmeditation diesen Text überschrieben. Balkenkunde für Splitterchristen. Was soll denn der Splitterchrist lernen? Aus diesem Predigtausschnitt Jesu, aus der Bergpredigt, die bei Lukas Feldrede heißt. Oder soll nicht vielmehr der Balkenchrist lernen? Wie kann ich angemessen über diesen Text predigen? So predigen, dass ich nicht selbst der Gefahr erliege, hier und da Splitter in euren Augen zu sehen, die ich euch dann anbiete, herauszuziehen. Bin ich dann nicht ein Balkenpastor inmitten von Splitterchristen? Bin ich dann nicht der, den Jesus hier ausdrücklich warnt und zurechtweist, gerade in diesem Text? Also setze ich mich lieber wieder. Ich bekenne an dieser Stelle einmal frei heraus, dass ich von Kindesbeinen an eine Prägung mitbekommen habe, die geradezu darauf spezialisiert ist, Splitter bei anderen zu entdecken. Ich habe einen Scharfsinn mitgekriegt und erfolgreich weiterentwickelt, der sehr schnell herausfindet und benennen kann, was nicht in Ordnung ist. Ich sage mal, wie es ist, das hat auch seine gute Seite. In den letzten Jahren im Dienstbereich Mission, bei Gemeindebegleitungen, manchmal so bei Konfliktberatungen, da hat das was Gutes. Wenn man so im Gespräch ziemlich schnell mitkriegt, wo der Hase im Pfeffer liegt, dann ist es die Frage, wie geht man damit um? Halte ich meinen Finger rein oder versuche ich über Fragen, also so zu fragen, dass Leute selber drauf kommen, wobei ihnen der Hase im Pfeffer liegt. Aber erstmal, ich bringe es einfach mit. Und ich bin in solch einem Klima aufgewachsen, wo ich immer und immer wieder auf meine eigenen Splitter aufmerksam gemacht wurde und wo auch entsprechende Lösungsansätze mitgeliefert wurden, also Angebote, meinen Splitter aus dem Auge zu entfernen. In solch einem Klima wird man über kurz oder lang selbst hellsichtig für Splitter bei anderen. Nicht zuletzt, weil man selber besser dasteht, wenn man sich umgeben weiß von Splitterchristen und Splittermenschen. Wer derart defizitorientiert erzogen wurde, rennt entsprechend defizitorientiert durch die Welt. Das kann man geistlich schönreden und begründen, aber eigentlich ist es traurig und alles andere als geistlich. Denn es macht kaputt, zunächst die anderen, aber auch einen selbst. Und wie wir aus der Predigt Jesu lernen, es entspricht nicht dem Wesen Gottes, das Jesus ja uns hier vor Augen malt. Ich bekenne ferner auch, dass ich nach relativ kurzer Zeit hier in der Gemeinde den Eindruck gewinne, dass nicht nur ich so splitterbeäugt groß geworden bin. Offensichtlich entspricht dieses drastische Bild, das Jesus hier verwendet, einer weit verbreiteten christlichen Untugend, die ständig am Schauen ist, dass der andere auch alles richtig macht, beziehungsweise besser noch guckt, was er falsch macht. Eine Untugend, die gern und mit Nachdruck auf Splitter hinweist. Seelsorge von oben herab, möchte ich sagen. Man könnte den Eindruck gewinnen, je frommer, desto mehr Splitter. Gesetzlichkeit sucht geradezu den Splitter im Auge, vor allem bei anderen. Dieses drastische Bild, das Jesus verwendet, macht es gerade spürbar, wenn man mal versucht, in die Rolle dessen zu schlüpfen, der einen Splitter im Auge hat. Das Auge ist eines der empfindlichsten Organe, das wir haben. Jesus hätte ja auch sagen können, einen Schiefer im Finger oder einen Stein im Schuh, das reicht ja auch schon. Aber nein, einen Splitter im Auge. Wenn ihr euch das mal vorstellt, fängt gleich an weh zu tun. Wer kennt das nicht? Oder wenigstens eine kleine Fliege, das reicht ja auch schon. So, ne, beim Fahrradfahren, zack, so ein Ding drin, oh, das ist ja, oder ein Sandkorn. Das von Jesus verwendete Bild macht deutlich, dass es um einen ganz sensiblen Punkt geht, eine sehr verletzliche und schmerzempfindliche Stelle unseres Körpers, unseres ganzen Menschseins. Ein Punkt, an dem wir uns gegenseitig empfindlich wehtun. Und ich vermute, wir alle kennen solche schmerzhaften Erfahrungen, wenn wir mit unseren Fehlern und Unzulänglichkeiten konfrontiert werden. Mit dem Finger ins Auge, mit dem Finger in die Wunde. Das tut weh. Und fest steht doch auch, ich würde nie jeden dahergelaufenen Deppen erlauben, mir ins Auge zu fassen, um den Splitter rauszumachen. Wenn ich das jemandem erlaube, dann setzt das absolutes Vertrauen voraus. Ein bisschen wie bei den Kindern eben, ja? Dann setzt das voraus, dass ich weiß, die Person, der ich das jetzt erlaube, die kann das auch. Die hat die Voraussetzungen dafür, dass das was Gescheites wird und nicht den Schaden noch verschlimmert. Und auch in der Seelsorge gehört genau dieses Vertrauen dazu. So viel Vertrauen, dass ich einem Menschen erlaube, mir seine Sicht über mich zu spiegeln. Aber mit welcher Selbstverständlichkeit und wie unsensibel fassen wir anderen Menschen, unseren Glaubensgeschwistern, ungefragt ins Auge. Weil ich aus unterschiedlichen Gründen mich selbst viel reflektiert habe und immer wieder reflektiere und mir dabei selbst ein bisschen auf die Schliche gekommen bin, habe ich mir etwas vorgenommen. Gerade auch, aber nicht nur für mein Pastorendasein. Ich will mein Augenmerk nicht mehr auf Splitter richten. Ich will diese antrainierte Fähigkeit dahingehend aus den Augen lassen, dass ich nicht mehr Splitterheilkunde betreiben möchte. Dabei kann so eine Fähigkeit, Splitter zu sehen, durchaus segensreich sein. Wenn ich nämlich, statt an anderen herumdoktern zu wollen, zunächst einfach mal nur wahrnehme, dass da jemand an einem bestimmten Punkt zu kämpfen hat. Und da braucht er doch nicht mein Besserwissen, da braucht er auch vielleicht nicht mein Eingreifen, sondern erstmal einfach mein Mitgefühl. Oder meine Barmherzigkeit, zu der Vers 36, der Auftakt unseres Predigttextes ja aufruft. Zumal, wie Jesus ja sagt, sich bitte keiner einbilden solle, er sei splitterfrei. Diesen Balken können wir uns gleich aus dem Kopf schlagen. Dass Jesus vom Balken im eigenen Auge spricht, will nicht so sehr sagen, dass der fromme Möchtegern Augenarzt mehr Holz im Kopf hat als der Splitterchrist. Vielmehr eröffnet Jesus uns die Perspektive, dass wir schlicht und ergreifend blind sind für die eigenen Leichen im Keller. Dass wir diesbezüglich oft mit einem Brett vorm Kopf durch die Welt laufen, das uns die Sicht versperrt. Das bedeutet aber doch auch, wenn ich begreife, dass ich keinen Deut besser bin, auf jeden Fall vor Gott keinen Deut besser bin, dass bestenfalls mein Splitter an einer anderen Stelle im Auge sitzt, dann könnten wir uns doch auf Augenhöhe begegnen. Dann gäbe es kein von oben herab. Ich habe mich daher entschieden, ich will, wenn irgend möglich, nicht gegen etwas predigen, nicht gegen Menschen und menschliche Unzulänglichkeiten anpredigen, schon gar nicht von oben herab, sondern für etwas predigen und das auf Augenhöhe. Und wenn wir einmal Splitter und Balken zurückstellen, obwohl sie uns beim Lesen sofort ins Auge springen, dann ist das eigentlich gar nicht schwer. Wenn wir unseren defizitorientierten Blick einmal von Gottes Perspektive weiten lassen, dann steht die Überschrift ganz augenfällig über diesem Text. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das meint mehr als Barmherzigkeit angesichts dieses oder jenes konkreten Splitters, dass ich da mal drüber hinwegsehe. Der Textzusammenhang führt es uns vor Augen. Es geht um eine Grundhaltung des Lebens. Und diese Grundhaltung, Erbarmen zu haben, diese Grundhaltung eröffnet einen Raum. Sie schafft Lebensraum. Jesus verknüpft die geforderte Barmherzigkeit immer wieder mit Gott, den er uns als unseren barmherzigen Vater im Himmel vorstellt. Niemand anders als Gott selbst schafft diesen Raum der Barmherzigkeit, in dem wir leben dürfen, wo wir nicht gerichtet, nicht verdammt werden, Vers 37, wo wir Vergebung erfahren, auch Vers 37, wo wir beschenkt werden, reichlich, im Übermaß, Vers 38. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Hinter diesem Bild müssen wir uns einen orientalischen Mann vorstellen mit seinem weiten Gewand, das ein Gürtel um die Taille, falls vorhanden, zusammenhält. Statt einer Tasche war es übliche Praxis, den Gewandbausch über dem Gürtel als Tasche zu verwenden. Und in die Weite des Gewandes, da kann man zum Beispiel ein Korn einfüllen. Ja, macht der Bauer, haut das da rein, um es dann wieder auszusehen. Wird dann in den Bauch des Gewandes, wird richtig vollgeschüttet. Und hier wird also eingefüllt, was reinpasst und darüber hinaus. Dann wird nochmal nachgestopft und zusammengerüttelt und damit noch mehr reinpasst. Das ist das Maß Gottes, mit der er seine Barmherzigkeit ausschüttet. Raum zum Leben, Raum zum Aufatmen, zum Aufleben, zum Heilwerden. Absolut keine Kleinlichkeit, kein Erbsenzählen. Gott ist nicht defizitorientiert, sondern barmherzigkeitsorientiert. Ein Beispiel: Jesu Gleichnis vom verlorenen Sohn. Noch eins: Jesu Begegnung mit Zachäus. Immer noch eins: die Begegnung Jesu mit der Ehebrecherin, den Text, den ich vorhin gelesen habe. Überall dieser Bausch voller Barmherzigkeit reingeschüttet und ausgeteilt, reichlich. In einem Lexikonartikel zu Barmherzigkeit seitens Gott findet sich folgende These: Die Barmherzigkeit ist sein revolutionierendes Mittel der Neuschöpfung, indem er sich ständig um den Notleidenden kümmert und ihm Recht verschafft, ihn rechtfertigt. Gott als der Barmherzige erschafft stets, was vorher nicht war, und er befreit damit aus Unterdrückung und Tod. Gott schafft Raum, in dem Menschen gesund werden können, heil werden können, Leben finden und Leben gestalten. Und genau diesen Raum fordert Jesus unter seinen Jüngern. Diesen Raum soll auch Gemeinde Jesu schaffen. Sie soll ein Raum der Barmherzigkeit sein. Erbarmen ist eine Lebenshaltung und eine Einladung zum Leben. Und Barmherzigkeit ist unberechenbar. Sie berechnet nicht. Gerade das Lukas-Evangelium ist voller Geschichten, die das anschaulich machen. Denken wir an den barmherzigen Samariter. Der hat nicht berechnet. Und wenn, dann zu seinen Ungunsten. Oder denken wir an den schon erwähnten Vater des verlorenen Sohnes, Lukas 15. Den Armen in Abrahams Schoß, Lukas 16. Oder die 10 Aussätzigen, die Jesus alle heilt, auch wenn nur einer zurückkommt und seinen Dank zurückbringt. Lukas 16. Oder ganz am Anfang des Evangeliums, als Jesus als Baby in einer Krippe liegt und den Hirten die Botschaft seiner Geburt gebracht wird. Überall dieser Raum der Barmherzigkeit, der ohne Berechnung im Überfluss gibt. Am stärksten wird das an Jesus am Kreuz sichtbar. Wenn er da hängt und betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Kapitel 23, Vers 34. Oder, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Vers 43. Das ist Gottes Maß der Barmherzigkeit, ohne Berechnung, ohne Zurückhaltung, eigentlich ohne Grenze. Unser Text markiert nur eine Grenze der Barmherzigkeit Gottes, nämlich unsere Hartherzigkeit als Gegensatz zur Barmherzigkeit. Dort, wo wir von Gottes Barmherzigkeit leben, anderen aber zu dem Raum der Barmherzigkeit die Tür verschließen, da verschließen wir sie uns selbst. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da steckt diese Grenze drin. In dem Maß, wie wir bereit sind zu vergeben. Aber positiv gesprochen sind Werke unserer Barmherzigkeit oder unsere Haltung der Barmherzigkeit, das ist viel mehr als moralische Akte, irgendwas Gutes zu tun, sondern das werden Christusbegegnungen. Durch unsere Barmherzigkeit begegnen Menschen dem lebendigen Christus. Das ist Gottes Barmherzigkeit in Person. Wenn Barmherzigkeit uns schwerfällt, wenn wir lieber Splitter suchen, dann bleibt die Frage, wie können wir so einen Raum der Barmherzigkeit bauen? Wie können wir barmherzig werden? Das Erste ist wohl, dass wir selber wieder ganz bewusst Gottes Raum der Barmherzigkeit betreten. In dem Wissen, dass wir das selber nötig haben, all das selber nötig haben, Vergebung, Freilassung steht da eigentlich. Dieser Raum hat was mit Freilassen zu tun, dieser Raum der Barmherzigkeit. Da werde ich nicht festgebunden, nicht festgenagelt auf das, was ich bin und was ich getan habe, sondern da geht die Tür auf und das Weite, das Freiheit. In einer vorigen meiner Gemeinden beschwerte sich eine alte Dame regelmäßig darüber, wenn im Gottesdienst das Vaterunser gebetet wurde. Ich habe das mehrfach zur Kenntnis genommen und so getan, als hätte ich es nicht gehört. Ich habe es nicht überbewertet. Ich packte es in die Schublade, dass sie gegen alles war, was nach Übernahme von Riten der evangelischen oder noch schlimmer der katholischen Kirche aussah. Aber als sie sich wieder einmal beschwerte, fragte ich sie, was sie denn so am Vaterunser-Gebet störe, das ja immerhin von unserem Herrn Jesus kommt. Ihre Antwort verblüffte mich. Die Bitte und vergib uns unsere Schuld, sagte sie. Ich entgegnete ihr, ich hätte mit jeder Antwort gerechnet, aber nicht mit der. Ich verstehe dich nicht, erklär es mir. Und dann sagt sie, na Gott hat mir doch meine Schuld vergeben, als ich Christ wurde. Wenn ich jetzt immer wieder um Vergebung bitte, dann nehme ich das doch gar nicht ernst. Darauf fiel mir nur eine Antwort ein. Ich sagte zu ihr, du, da bist du mir einen großen Schritt voraus. Ich sündige immer noch. Ich weiß nicht, wie es dann weiterging. Ich bin auch nicht mehr dort. Ob diese alte Dame noch empfänglich wurde für Balkenkunde, für Splitterchristen, ich wage es zu bezweifeln. Aber ich verstand aufgrund ihrer Haltung, wieso sie immer so hart mit Urteilen gegenüber anderen Menschen der Gemeinde war. Wie gut wäre, wenn sie noch einmal ganz neu diesen Raum der Barmherzigkeit Gottes betreten könnte, wo sie sicher erst mal in eigener Sache balkenkundig würde, aber wo die Barmherzigkeit Gottes alles Harte und Verbissene wegschmelzen könnte, wo ihr eigenes Herz wieder warm und weich würde. Ich wünschte es ihr. Und wenn ich das von dieser alten Dame erzähle, dann, weil ich mich letztlich auch in dieser Gefahr sehe. An ihr sehe ich meine manchmal hart gewordene Kruste, die in Gottes Gegenwart abgewaschen werden will. Dann sehe ich, wie nötig ich eine Lektion in Balkenkunde für Splitterchristen habe. Und dann, wenn es gelingt, dass ich diesen Raum der Barmherzigkeit Gottes betrete, dann sehe ich den Vater, der seinem verlorenen Sohn entgegeneilt und sagt, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Amen.